So, unser neues Format hier im Nähsaal an der Fakultät für Gestaltung in Pforzheim. Walk and Talk. Wir haben heute verschiedene Standorte und beleuchten einmal die Möglichkeit der Studierenden der Fakultät für Gestaltung und haben jemand dabei, der hier studiert hat und sich selbstständig gemacht hat.
Ein Gast hier bei uns in der Fakultät für Gestaltung und vor allem im Studiengang Mode, einen ehemaligen Studenten, den Raffi, der vor wie vielen Jahren den Abschluss gemacht hat?
2017
den Abschluss gemacht hat, sich sofort selbstständig gemacht hat oder eigentlich im Studium schon selbstständig gemacht hat. Denn er hat eine eigene Marke gegründet und damit auch seine Abschlussarbeit gemacht. Also die erste Kollektion ist als Abschlussarbeit entstanden. Sowas geht auch bei uns. Und er ist danach sehr erfolgreich geworden mit dieser Marke und lebt jetzt teilweise in Dubai, gerade aber wieder mehr in Pforzheim. Und wir machen heute einen Podcast mit ihm. Und ja, Raffi, toll, dass du da bist. Vielleicht erzählst du so eine kurze Zusammenfassung von dem, was du gerade machst und wie auch das Studium für dich früher hier war und wie es jetzt ist, hier wieder zurückzukommen. Ja.
Also erstmal freue ich mich, hier zu sein. Ich muss sagen, erstmal ein bisschen aufgeregt, weil man war ja schon lange nicht da und das Gefühl halt, einfach wieder hier zu sein. Ich bin jetzt aktuell in Dubai. Ich habe dort vor 12 Monaten ein Projekt bekommen gehabt, eine Sportmarke für den arabischen Markt zu entwickeln und bin dann quasi dorthin. Habe den Markt angeguckt und habe dann innerhalb von 12 Monaten dann ein komplettes Brand von Kollektion, Produkt, Marketingstrategie, Vertriebsstrategie quasi einfach alles entwickelt und dann dort quasi umgesetzt. Und jetzt ist die Marke dort gelauncht, hat über 13 Point of Sales und läuft auch ganz gut eigentlich. Und jetzt haben wir da ein Team, was es jetzt quasi managt und ich habe jetzt mir ein paar Monate genommen, von hier aus zu arbeiten und habe dann einen Sohn bekommen vor 8 Monaten und wir haben halt einfach viel am Reisen, wenig von der ganzen Zeit mitbekommen und dann war halt der Plan, jetzt erstmal wieder hier zu sein. Ich bin auch froh, wieder hier zu sein, weil Dubai ist schon ein ganz anderes Pflaster von der Temperatur und generell halt, es ist eine ganz andere Geschwindigkeit, eine ganz andere Dynamik, auch zu arbeiten, man hat auch einen ganz anderen Tag und hier ist es ein bisschen entschleunigter und man kann einfach ein bisschen auch durchatmen.
Wenn ich kurz dazwischen gehen darf, er war auch total professionell international in der Abschlussarbeit, ich habe die auch betreut und er ist nach Pakistan gegangen, also wir haben damals einfach Online-Meetings auch gemacht, weil er vor Ort in den Unternehmen, wo diese Sportmarke dann auch produziert worden ist, seine Anproben gemacht hat und entwickelt hat. Das war für mich neu. Das war super.
Ja, ich habe im Endeffekt 2000, also bei der Bachelorarbeit war halt klassisch halt in der Produktion entwickelt gehabt mit Produktentwicklern. Und habe das dann mit denen designt und war da halt richtig in der Produktion drin. Und ich war da, glaube ich, 2 Monate lang am Stück. Und das war halt ein ganz anderes Ansatz. Das war ja auch neu, dass man halt seine Produktion halt machen lässt. Also klar, Design schon selber, aber die Umsetzung halt quasi dann professionell. Weil ich konnte die Sachen selber so gar nicht nehmen. Das waren dann Hightech-Produkte auch. Und bin damit dann auch in den Markt dann direkt rein und hatte dann noch einen Investoren bekommen. Und bin da aber seit letztes Jahr dann quasi aus der Welt raus und habe dann quasi was Neues gemacht, 2 und 7 Jahre am Stück.
Sie waren halt in der Höhle der Löwen, oder glaube ich, genau, so. Also alles, was man so machen kann, alles, wenn man sich selbstständig macht.
Mein Name ist Johann Stockhammer. Ich bin Modedesigner mit einer sehr klassischen Ausbildung. Ich habe eine Schneiderlehre gemacht nach dem Gymnasium und danach angefangen, einzelne Stellen als Assistent zu haben, bevor ich dann ein Studium an der Fachakademie für Mode- und Schnitttechnik in München gemacht habe und an einer Zeichenschule 2 Jahre lang war in München. Und dann bin ich auch noch mein halbes Jahr nach Florenz gegangen, an die Kunst- und Sprachschule. Ich habe mir also mein Studium so zusammengebaut, wie ich es brauchte, weil damals in den 80er Jahren Italien einfach der Nabel der Welt war in der Modebranche und ich Italienisch sprechen wollte. Ja, und dann habe ich also von Assistentenstelle über freiberufliche Jobs bei Unternehmen, ich habe eine Zeit lang in Hongkong gelebt, ich habe für ein Unternehmen in London gearbeitet, dann wurde ich Chefdesigner einer damals sehr bekannten deutschen Modemarke, Manfred Schneider. Dann habe ich mich selbstständig gemacht und war fast acht Jahre lang selbstständig. mit Auf und Abs, mit ganz tollen Kunden von Anfang an, aber auch sehr vielen finanziellen Ausfällen, wie es in der Modebranche halt auch Selbstständige oftmals konfrontieren müssen, dass Kunden nicht bezahlen und man sehr oft in große Vorleistungen gehen muss. Dann habe ich irgendwann gedacht, Italien ist nicht nur so wegen der Sprache immer so ein Traumland für mich gewesen, sondern einfach auch von der Mentalität und vom Land her, von der Kultur. Und dann bin ich Ende des letzten Jahrtausends nach Italien gezogen und ich habe da also einfach privat. Wir haben ein Haus gekauft damals, ein sehr schönes altes Weingut, haben das umgebaut und dann wollte ich im Prinzip mit meiner eigenen Marke wieder in Italien starten. Bin dann aber gehadhuntet worden für ein internationales, deutschgründiges Unternehmen Aigner, die gerade einen Womenswear-Designer für die Womenswear in Italien gesucht haben, weil sie die transferiert haben von Deutschland nach Italien in Nähe von Florenz. Und das habe ich dann eine Saison gemacht und dann wurde mir der Creative Director Job angeboten und dann war ich Creative Director für eine weltweite Marke und dann auch für die Jobkonzepte mitverantwortlich für die Werbekampagnen und das war super. Ich habe auf der Autobahn oder im Flugzeug gelebt, 8 Jahre lang zwischen den ganzen asiatischen Märkten, die sehr wichtig waren für Aigner Florenz und München, wo die Vertriebszentrale war. Ja, und dann ist irgendwann in Pforzheim eine Professur ausgeschrieben gewesen und ich war am Zeitpunkt, wo ich mir dachte, gut, die Menschen in den Flughafenlounges kennen mich besser als meine Freunde und meine Familie. Du solltest was verändern. Und dann habe ich mich auf die Professur in Pforzheim beworben und bin Professor für Modedesign geworden. Und seit 2008 bin ich hier, aber seit 2019 dann als lehrender Professor raus, um die Leitung zu übernehmen der Fakultät für Gestaltung. Ich bin Dekan und damit für die Finanzen und das Personalwesen und die Vision der Fakultät zuständig. Und davor, als es soweit war, habe ich als Professor in der Mode Raffi mit seiner Abschlussarbeit betreut und deswegen kennen wir uns seit fast zehn Jahre.
Mein Name ist Rafi Ahmed, ich bin 37 Jahre alt, habe hier 2013 mein Studium in der Mode begonnen, relativ spät, also erst mit 23. Liegt einfach daran, ich konnte mich einfach nicht so wirklich entscheiden und dann habe ich einfach das gemacht, worauf ich am ehesten Lust hatte und mehr oder weniger ohne Plan. Mir hat einfach das Thema gefallen und dann habe ich hier 2013 angefangen zu studieren. Und muss aus heutiger Sicht wirklich sagen, es war eine der besten Zeiten meines kompletten Lebens in Form von einfach sich experimentieren, Sachen ausprobieren, die Studienzeit wirklich in allen Zügen komplett auch genossen. Einmal Klaus aus der Lehre her, aber auch privat einfach viele Sachen. Man ist das erste Mal einfach eben auch von zu Hause weg und kann sich einfach halt auch entdecken. Und habe dann irgendwann relativ, sag ich mal, gegen Ende dann gemerkt, dass ich was Eigenes machen möchte und dann mit der Bachelorarbeit dann auch mein eigenes erstes Unternehmen gegründet. Hatte sehr viel Glück, dass ich ganz am Anfang schon gute Partner gefunden habe und dadurch die Gründung einfach so ein bisschen vereinfacht wurde und relativ kurz darauf dann auch eingeladen worden bin von einer Show hier in Deutschland, nämlich die Höhle der Löwen. Da darf man sich quasi vorstellen mit seinem Konzept oder mit seinem Unternehmen, auch frisch gestarteten Unternehmen. Und wenn einer dieser Investoren quasi, wenn das Konzept gefällt, dann steigen die quasi mit Finanzkapital damit ein. Und das ist dann auch geschehen. Wir haben dann ein gutes Investment bekommen und konnte dann die Marke die nächsten Jahre dann komplett skalieren. Deutschlandweit, teilweise auch in Malaysia, im Ausland, europaweit in manchen Märkten und bin dann letztes Jahr 2024 dann quasi aus der Brand raus und habe ein neues Brand gestartet mit auch weiteren Investoren, aber diesmal nicht in Deutschland, sondern dann in Dubai. Und habe jetzt die letzten 8 Monate dort gelebt und bin jetzt erstmal wieder hier.
Er hat nicht gesagt, es war mein Traum, Mode zu studieren, sondern er hat gesagt, es war ein Traum von mir, einen Studienabschluss zu haben.
Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Das
war aus ganzem Herzen so. Ja. Also, ja. So,
So, aktuell gehen die Gründerzahlen in Deutschland nach oben. Das haben wir jetzt schon seit letztem Jahr. Und die Gründer werden jünger im gesamten Schnitt. Jetzt hast du dich direkt nach dem Studium selbstständig gemacht. Würdest du das weiterempfehlen? Weil manche sagen ja erstmal Praxis, aber bei dir war die Bachelorarbeit schon auf das Thema aufgebaut und es ging direkt auch mit der Gründung dann relativ schnell und gut ja auch los.
Ich muss schon sagen, ich hatte auch extrem viel Glück. Also ich würde nicht sagen, dass das jetzt so ist, dass man grundsätzlich direkt nach dem Studium gründen sollte. Mir haben auch Grundlagen gefehlt. Das ganze Thema BWL hat mir gefehlt, das ganze Thema Marketing. Es hat sich dann zwar so ergeben, aber ich hatte auch Glück, dass ich einfach von dieser Show angenommen worden bin und dann ganz schnell auch Kapital hatte, um die richtigen Leute mit an Bord zu holen, auch Gesellschaften gefunden habe, die ihre Expertise mit eingebracht haben. Aber als alleiniger Gründer direkt aus der Hochschule heraus würde ich das nicht unbedingt empfehlen. Vor allem, man braucht ja auch einfach das Wissen halt und das würde ich jetzt heute aus heutiger Sicht vielleicht anders machen.
Ja, ich glaube auch immer, dass es noch so eine Persönlichkeitssache ist. Also nicht jeder ist auch geeignet dafür zu gründen oder irgendwann mal in die Selbstständigkeit zu gehen. Und ich finde, der Raffi, also man hat ja diesen Begriff der Rampensau irgendwo und so. Ich glaube schon, dass das irgendwie auch in den Genen liegt bei einzelnen Leuten. Und die haben auch den Mut dann zu gründen, was andere gar nicht machen. Und deswegen kann man glaube ich schon sagen, so nicht unbedingt gleich gründen für jeden, aber für andere ist es ein ganz wichtiger Schritt und gerade jetzt mit der neuen Start-up-Kultur auch schon ein Weg.
Da ich ja freie Dozentin hier seit einigen Jahren bin, bekomme ich ja auch mit, wie viel jetzt in Projekten gearbeitet wird. Das ist ja spannend, auch das Thema Interdisziplinarität. Da hat sich ja auch viel entwickelt und ist, glaube ich, auch der gewünschte Weg der Hochschule, da immer weiterzugehen. Das sind ja sehr, sehr gute Vorbereitungen auch auf das Thema Gründung. Merkt man das, dass sich dadurch die Einstellung der Studierenden schon ein bisschen geändert hat oder eine andere Offenheit auch da ist? Also ich nehme es natürlich als Außenstehende so wahr, aber ich denke, das ist alles das, was man im Grunde später auch als Gründer braucht.
Ja, Sandra, das ist eine gute Frage. Ich finde, diese Offenheit ist da. Der interdisziplinäre Ansatz wird von uns sehr gelebt und hat aber natürlich auch Herausforderungen im Studium. Und es ist immer mehr, was man wirklich lernen darf als Studierende. Der ganze Nachhaltigkeitsaspekt, die KI kommt dazu jetzt, die ganze Digitalisierung, auch eine politische Situation, die Weltmärkte ein bisschen verändert, momentan Lieferketten verändert. Und deswegen merken wir immer, dass Studierende oftmals mit 7 Semestern gar nicht mehr zurechtkommen und das Studium länger dauert oder sie eben eine gewisse Zeit im Anschluss brauchen, wo sie nochmal ein Praktikum oder so machen. Und das ist auch das, was ich schon dann empfehlen würde, alles sitzen zu lassen und zu sagen, die Gründung auch richtig vorzubereiten und vielleicht dann nicht direkt im Anschluss an Studium für jeden das Richtige ist. Und wie gesagt, manche Studierende bleiben dann doch statt der klassischen 7 Semester, die Minimum sind 8 oder 9 Semester bei uns, was eine gute Basis ist, um wirklich das ganze System zu verstehen.
Jetzt haben wir vorhin drüber gesprochen, dass wir ja schon eine ganze Weile hier an der Hochschule auch sind. Und den Punkt fand ich sehr, sehr wichtig, den du angesprochen hast. Das eine ist, dass man eine Idee hat und das andere ist, dass man die Persönlichkeit ist. Das merke ich in der Beratung auch. Es muss beides zusammenpassen. Ja, so bestimmte Eigenschaften, die wichtig sind für das Thema Gründung. Und so viele reden über Gen Z und du hast vorhin auch über das Thema Nachhaltigkeit, KI gesprochen. Gibt es bestimmte Eigenschaften der jetzigen Generation der Studierenden, die besser sogar sind für das Thema Gründung?
Die Frage zu beantworten, besser oder schlechter, finde ich schwierig. Also ich würde sagen, Studierende sind anders und ich würde auf alle Fälle sagen, sie sind reflektierter, was sicher mit dem Thema Nachhaltigkeit auch zu tun hat. Und das ist sehr positiv, egal ob man jetzt als Designer in Unternehmen geht oder eben sich selbstständig machen, wird einfach nachzudenken, wie ist die Sinnhaftigkeit von dem, was ich mache und welches Produkt oder welche Dienstleistung braucht die Welt überhaupt noch, um nicht noch irgendwas zu machen, was man dann irgendwie wieder nach 3 Jahren merkt, ein Ding zu viel oder so. Und das ist schon interessant und das, glaube ich, fördert auch so, ja, also eine sinnvolle Gründungskultur. Auf der anderen Seite fördert es aber auch den Gedanken vielleicht ein bisschen der Angst oder ich muss auch nicht mehr zu viel machen und vielleicht bewirke ich auch mehr an Veränderung, wenn ich in ein Unternehmen reingehe, weil ich da einfach direkt in die Kette eingreifen kann. Also ich denke, es ist eine andere Haltung, ohne dass das positiv oder negativ ist, sondern einfach anders ist.
Raffi, jetzt sind wir hier im Nähsaal und du weißt ja jetzt wirklich aus 2 Gründungen, was es braucht, ein Label zu gründen. Und es gibt ja so Stärken, wo man sagt, okay, boah, nee, ein Schnitt. Wie bist denn du damit umgegangen? Was waren eher die Stärken auch aus dem Studium heraus in die Gründung? Und was hast du mit den Themen gemacht, wo du nicht ganz so die Kompetenzen selber hattest?
Ich habe natürlich früh gemerkt, ich kann nicht alles selber machen. Wenn ich es in einer guten Qualität machen möchte oder mit einem gewissen Anspruch, dann muss ich früher oder später auch Leute mit dazu nehmen. Gerade wenn zum Beispiel eine Homepage programmieren darum geht oder hochwertige zum Beispiel Produkte, die ich nicht selber nähen kann. Und dann habe ich natürlich relativ früh schon versucht, gewisse Bereiche, die ich so nicht gut hinkriege, halt auch abzugeben an Freelancer oder an Online-Plattformen. Gibt es dann unterschiedliche Dienstleister. Und dass ich einfach so mit dem Anspruch, den ich vielleicht an dem, was ich halt habe, auch, dass ich ihn umgesetzt eben bekomme. Die Studienzeit generell, muss ich sagen, hat eigentlich schon sehr gut einen darauf vorbereitet, einfach, dass man hat einen Tag X und da muss man was zeigen, was abgeben. Und das, ich würde jetzt mal sagen, wie ein Brand-Launch. Mhm. Und man muss da halt drauf hinarbeiten. Also muss man eine Struktur machen und eben auch überlegen, wie nutze ich meine Ressourcen sinnvoll oder auch die Zeit sinnvoll. Und ich habe dann schon früh angefangen, auch dann macht man mal Nächte durch, muss vielleicht auch mal die Wochenenden was dran arbeiten. Und das ist halt anders, wie jetzt in einem klassischen Angestelltenverhältnis, wo man dann halt vielleicht mal 2 Überstunden hat und dann nach Hause geht. Und das würde ich sagen, hat im Nachgang hat sich da eigentlich auch im Startup, muss man auch viel arbeiten, muss auch Ressourcen einplanen, muss eben auch überlegen, wen nimmt man mit rein. Und das waren Themen, da hat das Studium einen schon sehr, sehr gut drauf vorbereitet.
Ja, das ist auch so ein ganz wichtiger Ort hier, einer der kommunikativsten Räume in unserer Hochschule. Der Aufzug, wie man auch sieht, wird der immer wieder umgestaltet von Studierenden. Und wir fahren jetzt hoch in den 4. Stock, was die Ebene ist, wo bei uns die ganzen Kunstprofessorinnen und Professoren sind. Da ist die Malerei und die Zeichnung. Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Faktor unserer Ausbildung. Man kann bei uns keinen Kunstabschluss machen im Studium, aber wir haben ganz viele Kunstfächer in der Ausbildung. Was für die Studierenden, Raffi nickt jetzt, schon ein sehr wichtiger Ansatz ist. Ja, also, wir fahren im 4. Stock. Raffi, wie ist dein Eindruck, hier wieder zurückzukommen an die Stätte deines Studiums?
Ich muss sagen, ich war ein bisschen aufgeregt gestern, weil man war ja schon jetzt einige Jahre nicht da und was hat sich verändert und es war ja natürlich auch eine sehr tolle Zeit, man konnte sich ja ausprobieren und die letzten 10 Jahre waren natürlich schon sehr strategisch ausgerichtet und ich finde das ist eigentlich schon etwas, was ich auch jedem nahelegen würde, diese Zeit eben noch zu haben zu studieren, sich selber auch zu entdecken, herauszufinden, was einem überhaupt gefällt und ich wäre froh, auch wieder irgendwie noch mal ein Studium zu machen, vielleicht auch in einem anderen Bereich, aber ist auf jeden Fall etwas, wo ich jedem nahelegen würde, so ein Studium
zu machen. Wir haben tolle Masterangebote, also jederzeit willkommen, im Master zurückzukommen. Aber nochmal die Frage von mir, jetzt mit Abstand, würdest du dir wünschen, dass im Studium, wenn du nochmal hier studieren würdest, was anders ablaufen dürfte für dich? Hast du was vermisst oder denkst du, dass in den letzten 10 Jahren einfach Dinge dazugekommen sind, die man jetzt braucht?
Ich denke, es sind auf jeden Fall einige Dinge dazugekommen. Der Fokus ist ja schon sehr stark auf Kunst. Und ich glaube, das ist wichtig in den ersten 1-2 Semestern, das auf jeden Fall auch komplett mitzunehmen. Aber wenn ich jetzt den Markt anschaue oder was wirklich draußen auf der Welt passiert, dann sind schon viele, geht es natürlich auch sehr viel um Marketing, um Brand, um Personal Branding auch, wie stelle ich mich selber da? Es gibt natürlich auch sehr viele Leute, die sich einfach nur gut vermarkten können. Aber gar nicht so gut sind in dem einigen, was sie machen. Mhm. Und ich glaube, einfach da die Studenten vielleicht noch besser darauf vorzubereiten, und die Welt hat sich dahingehend verändert. Es ist sehr viel Selbstvermarktung auch ein Stück weit geworden. Man muss seine Skills gut herausarbeiten und einfach so ein bisschen das, ich sage jetzt mal, holistischer zu sehen und nicht nur so in einem, ich bin jetzt Designer und das mache ich jetzt, sondern vielleicht auch, wie vermarkte ich mich denn auch als Designer und wo, wie finde ich auch die Themen, in denen ich richtig gut bin. Und das habe ich jetzt in den letzten Jahren eigentlich schon sehr stark gemerkt, dass man als Designer auch schon sehr stark sich selbst auch mit halt.
Ja, super. Guter Hinweis, sehe ich ganz genauso. Vielleicht noch eine Frage, wenn ich die stellen darf. Das große Thema Nachhaltigkeit, wie gehst du damit um? Also das ist ja eine Herausforderung für jeden Designer heute.
Ja, ich habe das, was ich beobachte, es gibt einmal die Brands, die sehr stark auf die Nachhaltigkeit eingehen, die auch richtig gute Konzepte haben. Aber ich würde sagen, insgesamt sieht man dann aber auch so Firmen wie Shein oder Temu. Shein zum Beispiel macht 40 Milliarden Dollar Umsatz, ist einer der größten Marken inzwischen innerhalb von 10 Jahren. Also es ist so, es gibt auf der einen Seite die Menschen, die für Nachhaltigkeit auch ein bisschen mehr Geld ausgeben können. Und dann gibt es die, die wirklich so preissensitiv sind, die gar nicht die Möglichkeit haben. Wenn man jetzt guckt, einfach welche Marken in den letzten Jahren auch gekommen sind und was die an Umsätze gemacht haben, dann fragt man sich so, gibt es überhaupt das Thema Nachhaltigkeit? Also wird dafür überhaupt Geld ausgegeben? Sieht man dann auf der einen Seite auch, und dann frage ich mich halt, wie entwickelt sich das halt so in der, trotzdem irgendwie in so eine teilweise falsche Richtung. Und ich glaube eher, und das ist auch etwas, wo ich auch in den nächsten Jahren mehr machen werde, vielleicht eine nachhaltige Marke, die aus den Ressourcen arbeitet, die es schon gibt. Also Thema Upcycling. Nicht mal wirklich recyceln, sondern eine Upcycling und eher bewussteres Einkaufen. Man sieht zum Beispiel Vinted, das ganze Thema Vintage-Bekleidung, immer dieses, das wird immer stärker. Und jetzt aktuell sind ja eben die Menschen sehr, sehr preissensitiv. Und dann sieht man wieder, dass entweder Discounter sehr wieder sehr gut laufen oder halt gebrauchte Artikel. Und das Thema Nachhaltigkeit muss auf jeden Fall weitergegangen werden. Aber es ist halt jemand, der auf sein Geld achtet, der kann sich wahrscheinlich, der landet dann wieder bei Shein oder bei den Marken. Und deswegen sind die auch so groß. Also wir gehen jetzt an die Börse und 40 Milliarden in 15 Jahren aufgebaut. Das wird ja woanders quasi weggenommen, der Umsatz. Und es wird auf jeden Fall eine spannende Reise.
Ich bin ja oft und gern in Japan und da gibt es ja diese wunderbaren Vintage-Stores, wo es gerade auch so in diesen 70s-Brands, 60s-Brands irgendwie Sportswear, also das ist eine Fundgrube einfach, kann ich nur empfehlen.
Definitiv, ja. Dort ist es ein kulturelles Thema.
Ja, ist ein kulturelles Thema.
Es ist nicht, komisch, Leute gehen dahin, entdecken das, kaufen dann für 30 Euro einen Trenchcoat und ich war auch in Japan, habe da so eine Patagonia-Jacke gekauft und da ist das irgendwie normaler halt. Und hier, glaube ich, ist das auch mal eine Zeit lang sehr gehypt gewesen.
Ja.
Und dann in Berlin oder in Stuttgart waren so viele Läden und auch extrem überteuert. Deswegen denke ich so, das nachhaltige Thema eher vielleicht durch
in Japan ist es nicht so teuer.
Ist auch nicht so teuer,
Das verbindet sich extrem gut. Und das merke ich dadurch, dass hier jedes Semester ein komplett anderes Thema gewählt wird, was immer am Puls der Zeit ist. Und dann wird es erarbeitet und dann wird es in Projekten weitergeführt. Und Gründung ist nichts anderes. Es ist eine Art Projektmanagement. Ich habe eine Idee und führe die weiter. Und was mir extrem gut gefällt, ist der Austausch, ist die Geschwindigkeit inzwischen, wie hier Projekte erarbeitet werden. Und dass man sagen wir mal, so viele Quellen hat und diese auch nutzt und sehr offen ist. Und das sehe ich hier sehr positiv und das wünsche ich mir auch für die Gründungskultur, dass das so weitergeht.
Ja, ich kann mich dem, was die Sandra jetzt gerade gesagt hat, nur zu 100% anschließen. Ich möchte einfach nur dazu fügen, ich würde nicht nur an die Zeit nach dem Studium denken, sondern wir sind in so einer Phase des Lebens, langen Lernens und von Menschen, die immer älter werden, berufsbegleitende Studiengänge und Abschlüsse und so zu gründen oder ein neues Startup zu machen, das kann ich mir sogar noch vorstellen, wenn ich mal pensioniert bin. Es gibt so viele Dinge, die man jetzt gerade durch den Faktor künstliche Intelligenz überlegen darf. Wie kann man sich unterscheiden? Weil ich glaube, dass fast wieder diese kleinen Unternehmen, die selber was machen, den Unterschied zu diesem Mainstream, das aus dieser großen Maschine der künstlichen Intelligenz herauskommt, ausmachen werden. Und deswegen ein Thema für alle Generationen.
Ich kann mich dem ebenfalls anschließen zum Thema Gründen und Studieren. Das sind eigentlich, auch wenn es zwei unterschiedliche Bereiche sind oder unterschiedliche Phasen, würde ich schon sagen, dass es sehr, sehr viele Schnittmengen gibt zwischen dem, dass man eben studiert, Sachen ausprobiert, auch ehrliches Feedback bekommt, mit unterschiedlichen Projekten arbeitet. Und es ist eigentlich nicht anders, auch wenn man dann am Ende auch dann etwas gründet, ein Produkt auf den Markt bringt, das Produkt eben in den Markt einführt. Und ein sehr, sehr großer Unterschied zu früher ist eben auch heute, dass man gar nicht mehr so viel Kapital braucht, um etwas zu gründen. Und früher muss man zur Bank gehen, einen Businessplan hinlegen, muss man heute vielleicht auch, aber man hat ganz andere Medienmöglichkeiten. Man kann auch, es gibt inzwischen Firmen, die werden von zwei Mann betrieben und sind richtig top in dem, was sie machen. Und es gibt immer noch sehr, sehr viele Ideen, die noch nicht umgesetzt geworden sind. Und alles wird schneller und alles wird erreichbarer, globaler. Und es gibt immer noch nach wie vor Gründer, da überlegt man dann, wo kommen die mit ihrer Idee her und sind auf einmal international bekannt. Also die Chancen sind viel, viel eher da, auch wenn man glaubt, dass es einfach schon alles gibt, ist noch sehr viel eben noch nicht erfunden worden und noch nicht entwickelt worden. Deswegen würde ich jedem nahelegen, wenn man irgendeine Idee hat oder irgendeine Vision, man hat ja eh nichts groß zu verlieren. Und deswegen auf jeden Fall einfach machen.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.